Ja, ich nehme uns mit euch in eine wahre Geschichte, die wirklich so passiert ist. Und ich lade euch ein, in den nächsten paar Minuten ein bisschen zurückzulehnen und dieser Geschichte zuzuhören. Und vielleicht kommen noch ab und zu Bilder von dieser Geschichte. Lasst eure Fantasie freien Lauf. Und vielleicht habt ihr die Geschichte sogar schon mal gehört. Es ist der 20. Oktober 1942. Da startet ein Boeing B-17 von der US-Luftwaffe vom Militärflughafen auf Hawaii. Das Ziel ist eine Insel, etwa 1700 Meilen südwestlich von der Hawaii-Gruppe. An Bord von dieser Boeing sind 8 Männer. Der Pilot und Kommandant, der Bill Cherry. Sein Co-Pilot, der James Whittaker. Der weltberühmte Flügerhauptmann, der Eddie Rickenbacker. Sein militärisch Begleiter, der Oberst Hans Adamson. Der Leutnant John DeAngelis. Der Funker, der Sergeant James Reynolds. Der Johnny Bartek und schließlich der Alex Kaczmarczyk. Beim Start dieser Maschine verklemmt sich aber ein Steuer. Ein Pilot gelingt ein Manöver, mit dem er das Flugzeug zum Stehen bringen kann. Aber dabei passiert ein Unglück. Der Oktant, eines der wichtigsten Navigationsgeräte aus dieser Zeit, überkommt dabei einen heftigen Stoss, wird kontrolliert und wird durch das mitgenommen in die nächste Ersatzmaschine. Es sieht alles gut aus. Aber es war eben nicht gut gewesen. Der Oktant ist eben doch defekt. Und so kommt es schliesslich zu einer erheblichen Kursabweichung, was leider viel zu spät entdeckt wird. Die ganze Besatzung verfliegt sich. Die Suche nach einer Insel in den Weiten vom Südpazifik bleibt erfolglos. Der Treibstofftank ist praktisch leer. Eine Notlandung auf dem Ozean wird jetzt unvermeidbar. Tatsächlich, das heikle und gefährliche Unterfangen gelingt. Die 8 Männer retten sich in 3 winzige Schlauchboote. Die Boote sind so klein, dass die Männer extrem eng beieinander sitzen müssen. Am Anfang binden sie die Boote auf einmal aneinander, damit sie sich nicht verlieren in diesen Wellen. Und so schaukeln sie auf 3 bis 4 Meter hohen Wellen, mitten auf dem Ozean und immer wieder mal auch mitten in Haifischherden. Die Männer haben kein Trinkwasser bei sich. Und als einzigen Essensvorrat haben sie 4 Orangen aus dieser Boeing mitnehmen. Sie sind auf der Höhe vom Äquator. Tagsüber brennt die Sonne erbarmungslos auf Sachen, 50 Grad noch mehr. Zu Nacht dagegen leiden sie unter frostiger Kälte. Am Anfang liest Johnny Bartek ganz alleine für sich ihre Taschenausgabe vom Neuen Testament, die wie ein Wunder ohne Wasserschaden überlebt hat. Aber gleich mal wird die Not so gross, dass sie jeden Morgen und jeden Abend zusammenrudern, gemeinsam aus der Bibel zu lesen und gemeinsam zu beten. Sogar der James Whittaker, der Gott verleugnet und über den Glauben lacht, nimmt an diesen Andachten teil. Und in einer von diesen Andachten meldet sich der Pilot und Kommandant Bill Cherry zu Wort. Ihm kommt eine Bibelstelle aus der Bergpredigt Sinn, aber auch die dürfen vorlesen. Er schlägt das kleine Bibeli auf und liest vor. Darum sage ich euch, macht euch keine Sorgen Essen und Trinken und eure Kleidung. Seht euch die Vögel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln auch keine Vorräte. Euer Vater im Himmel sorgt für sie. Und ihr seid ihm doch viel mehr wert als alle Vögel. Habt doch mehr Vertrauen. Fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken. Mit solchen Fragen beschäftigen sich Menschen, die Gott nicht kennen. Und so betet die Mann im Schlauchboot auf dem Ozean. Und sie beten so: Alte Meister, so reden sie Gott an. Alte Meister, du siehst, wir brauchen Essen. Und immer schließen sie die Andachten mit dem gemeinsamen Unser Vater. Am nächsten Tag springen plötzlich zwei Fische aus dem Meer und plumpsen ins Boot. Was für eine Gebetserhörung! Ja, gibt's das überhaupt? Und da fangen sie an zu beten. Alte Meister, du hast uns zu essen gegeben. Jetzt bitten wir dich um Wasser. Am Tag darauf können die Männer beobachten, wie aus dem Nichts raus sich plötzlich Regenwolken über ihnen bilden. Und innerhalb der Minuten kommt ein Platzregen auf sie runter, über Stunden. Und die Männer probieren das Wasser so gut wie möglich aufzufangen. Sie können sich satt trinken und Salzwunden vom Salzwasser auswaschen. Diese Wunder und manches mehr verändern plötzlich die Männer. Besonders der James Whittaker, der vorher über Gott so gespottet hat. Plötzlich fängt er an mitbeten bei diesen Andachten. Plötzlich fängt er an mit Glauben. Aber die Lage wird schlimmer. Am 13. Tag im Schlauchboot stirbt plötzlich der Alex Kaczmarczyk, der gerade wegen Gelbsucht erst aus dem Lazarett ja ist zurückgekommen. Und auch die anderen leiden. Immer wieder auch unter Wahnvorstellungen. Die Hitze, die durch den Tag dermassen gross ist, fordert sie Tribut. Aber immer wieder machen die Männer einen Mut. Gerade auch der James Whittaker findet jetzt in seinem Gebet plötzlich neue Kraft. Und er glaubt wieder aller Vernunft an eine Rettung. Am 21. Tag späht eins von dem Boot plötzlich eine Insel. Der James fährt an zu rudern. Er ist restlos erschöpft. Er ist voller Angst. Und so schreit er Gott um Hilfe. Und da spürt er, wie auf übernatürliche Art und Weise sein Körper Kraft bekommt. Die Ruder bewegen sich fast von selber. Und wie durch das Wunder erreicht das Boot die Insel und die ersten drei Männer werden von Eingeborenen gerettet. Ein Flugzeug schliesslich entdeckt er auch die anderen und kann auch sie bergen. Nach drei Wochen in dieser Wasserwüste im Pazifik sind die sieben Überlebenden in Sicherheit. Nur ein paar Monate später, 1943, kommt ein Buch raus. Der Co-Pilot, der James Whittaker, ist so erfüllt von diesen Gotteserfahrungen, die er mitten auf dem Ozean gemacht hat. Von Gottes Realität, die er vorher so belächelt hat. Von Gottes Versorgung, von seiner Treue, dass er das nicht kann und nicht möchte für sich behalten. Es war, als sängen die Engel, heisst das Buch, das man übrigens heute noch kaufen kann. Ich selber habe diese Geschichte als kleines Kind schon gelernt kennen. Wie vielleicht andere auch, habe ich es als Geschichtli-Kassette beim Jona-Verlag hinten sie auf Hören sie gehört. Und die Bibelstelle aus dem Matthäus 6, aus dieser Bergpredigt, habe ich irgendwann auswendig können. Und trotzdem muss ich mir selber eingestehen, dass ich immer wieder selber auch zweifle. Gell, manchmal bekommt man als Kind etwas so Wertvolles mit. Man kann Bibelstellen auswendig. Aber ich merke selber, wie beschämend das so ist, dass auch ich immer wieder mal so zweifle, schaut Gott wirklich zu mir? Der Bibeltext stellt uns wirklich vor eine ganz entscheidende Frage. Wem tust du dienen? Tust du Gott dienen oder tust du deinen Sorgen dienen? Gell, das Tätigkeitswort dienen ist uns heute nicht mehr gleich bekannt wie vielleicht noch vor 100 Jahren. Als Knecht oder als Magd hat man dienet und dafür so hoffentlich Kost und Logis als eine Versorgung bekommen. Aber heute muss man das Wort dienen neu wieder verstehen können. Dienst du heisst eigentlich, du widmest jemandem oder einer Sache viel von deiner Zeit, Aufwand und viel von deiner Kraft. Gerade in einem Familienalltag merken das die Eltern ja immer wieder. Du probierst als Vater, als Mutter, es allen zu dienen. Allen gleich viel zu geben. Allen das Recht zu machen. Für alle sorgen. Gleichzeitig kochen, waschen, putzen. Bei den Hausaufgaben helfen. Oh, noch heute das Telefon abnehmen. Oh, ein Posteller geht die Tür auftun. Ich weiss, wir Frauen haben den Ruf, dass wir viele Sachen gleichzeitig können. Und ich weiss, dass viele Frauen eine erstaunliche Gabe dort haben. Aber Tatsache bleibt, du kannst nicht jedem und allem die gleiche Aufmerksamkeit schenken. Es ist nicht möglich. Und kürzlich habe ich so ein köstliches Beispiel dazu gehört. Eine Grosse hat erzählt, ihre Enkelin sei sehr eine Aufgeweckte. Sie würde gerne reden und viel erzählen. Und besonders gerade, wenn sie im Auto hocke und es hinter im Kindersitz sind. Dauernd macht sie dann während dem Autofahren die Eltern auf irgendetwas aufmerksam, was sie gerade sieht oder was sie gerade entdeckt hat. Und die Mutter gibt dann einfach öfters mal so zur Antwort: Ja, ja, Liebs, ich habe es gesehen. Oder: Ja, wow, ja, ja, das ist toll. Und kürzlich genau die gleiche Situation. Die Mami war wieder mit der Kleinen im Auto. Und da hat die Kleine gesehen: Schau mal, Mami, was ich da auf dem Schoss habe. Und die Mutter hat zur Antwort gegeben: Ja, ja, Liebs, ich sehe es. Das ist toll. Aber die Kleine hat das nicht so lassen. Sehr streng hat sie zur Antwort gegeben: Mami, mit dem Mund kann man aber nicht schauen. Dreh dich um und schau es mit den Augen an. Und das hat die Mutter so zum Lachen gebracht, dass sie fast Tränen gelacht in diesem Auto. Wie ernsthaft das kleine Persönchen Aufmerksamkeit von ihr fordert und das augenblicklich merkt, ob die Mutter wirklich bei ihr ist oder eben viele Sachen gleichzeitig macht und sie eben nur ein bisschen vertröstet. Und ich glaube, auf unserem Weg mit Gott geht es auch um diese Aufmerksamkeit. Der Geist Gottes, er hat, ich glaube, fast unablässig zu uns. Aber wir müssen auch innehalten und wirklich lernen, herzuhören und herzuschauen. Und ab und zu bewusst unseren Autopilot einmal ausschalten. Und uns wirklich Zeit nehmen. Zu schauen mit unseren Augen. Zu hören mit unseren Ohren, aber eben auch mit unserem Herz. Wie Gott in unserem Alltag präsent ist. Gell, die Sorgen, die müssen wir nicht suchen. Die kommen von selber. Und die platzen ungefragt in unser Leben. Die können vom einen Moment auf den anderen entstehen, dann können neue dazukommen und sie fragen nicht. Sie zwängen sich dir auf und sie klopfen nicht an. Sie machen die Tür auf und schon stehen sie da und bedrängen dich. Und der Weg vom geringsten Widerstand, den wir, glaube ich, oft gehen, ist der, wir lassen die Sorgen einfach machen, was sie wollen. Und dann tanzen sie uns auf der Nase herum. Und dann lassen sie uns nicht schlafen. Und dann kommen wir nicht zur Ruhe. Und sie bringen uns durcheinander. Und sie machen uns traurig oft. Und noch mehr. Sie provozieren sehr oft Streit unter uns Menschen. Sie wollen deine Aufmerksamkeit. Und sie sagen dir, schau zu mir. Denk über mich nach, Tag und Nacht. Ja, Moment. Was ist jetzt mit Gott? Könnte es da nicht das erste von den 10 Geboten sein kommen? Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Diene ihnen nicht. Und dann sagt Gott weiters, wer mir dient, wer mir Aufmerksamkeit schenkt, dem werde ich grosse Barmherzigkeit erweisen. Und sogar noch seine Generationen nach ihm. Und ich werde treu sein. Es ist eine Entscheidung. Eine Entscheidung, die wir jeden Tag aufs Neue wollen und sollen fassen. Will ich Gott dienen oder meinen Sorgen? Du kannst nicht beidem gleich viel Aufmerksamkeit geben. Entweder oder. Ja, was hast du eigentlich davon, wenn du deinen Sorgen dienst? Kopfweh. Schlaflose Nächte. Es bringt dir nichts. Und vielleicht sagst du dir im Unterbewusstsein immer wieder mal, ja, yeah, ich weiss es schon. Ich weiss schon, dass Gott eigentlich für mich schaut. Aber, wenn ich mich nicht um das Innte oder andere sorge, dann kannst du schauen, es geht garantiert alles schief. Und ich verpasse irgendetwas. Oder manchmal schleicht sich die folgende Lüge ein. Und innen drin tönt es bei dir. Nur ich kann das bestimmte Problem lösen. Nur wenn ich es mache, kommt es dann gut. Und diese Lüge kenne ich von mir selber sehr gut. Ja, kann es denn Gott nicht? Ist er denn so von weit weg, dass er nicht merkt, was in deinem Leben läuft? Ist er denn so klein, dass er nicht helfen könnte? Dass er nicht andere Menschen auch noch brauchen könnte? Gell, nicht lange ist es her. Da hatten wir ein Konzert hier in der Kirche. Es war im Juni. 3 Frauen waren hier in der Kirche und haben gesungen und musiziert. Ihr Name Tiaras Garden. Vielleicht seid ihr dabei gewesen. Und Sandra Tommy, die Leadsängerin, singt in diesem einen Lied so eindrücklich, es heisst Blumen auf dem Felde. Blumen auf dem Felde. Sie blühen voller Pracht. Ihre Kleider voller Schönheit. Wer hat sie nur gemacht? Sie haben nicht gesponnen, nicht gewoben, nichts geschafft. Doch die Kleider König Salomons waren nicht so voller Pracht. Vögel des Himmels fliegen hier und fliegen dort, finden Nahrung jeden Morgen, sind versorgt an ihrem Ort. Sie sammeln nicht in Scheunen und säen, ernten nicht, und doch sind sie voll Vertrauen, fliegen froh im Sonnenlicht. Ach, wenn mein Herz mit Leichtigkeit so fliegen könnt durch Raum und Zeit, würde mein Leben ganz neu beginnen, wenn ich den Mut zum Glauben fänd. Wie wär das Leben wunderbar, könnt ich vertrauen trotz Gefahr. Welch freies Leben, wenn mein Herz glaubte, dass es einen Gott gibt, der für mich sorgt und der mich liebt. Fliege, mein Herz, mit dem Wind und fang das Leben ein. Steh auf in Schönheit und Pracht, wie die Blumen im Tal, und sorge nicht. Mein Herz, sorge dich drum nicht, Sei nur still und höre mir zu. Sorge dich nur um des Himmels Plan, alles andere fliegt dir zu. Sorge dich nur um des Himmels Plan, alles andere fliegt dir zu. Jesus sagt, schaut bei den Vögeln. Die hat die Eigenschaft, im Hier und Jetzt zu leben. Sie leben einfach. Und sie widmen ihre Zeit und Energie gerade dem, was jetzt dran ist. Am Nestbau, Futtersuche, Flugunterricht für die Kleinen. Sie sind im Moment. Und nicht schon im Morgen und schon gar nicht im Übermorgen. Und wir können uns gerade vorstellen, wie Jesus auf dem Hügel oben auf die Vögel gezeigt hat, wo sie vorbeigeflogen und auch auf die Blumen, die dort im Gras standen. Sorgen im Sinn von ängstlicher Zukunft schauen. Das ist nicht harmlos. Ja, wenn man zu lange in diesem Sorgen innen bleibt, macht das etwas mit uns. Es verändert uns. Und schliesslich kann es uns von Gott wegtreiben. Es ist eigentlich ein gefährlicher Vertrauensbruch gegenüber unserem Gott. Wir gehorchen seinem Gebot nicht, das heisst, sorge dich nicht. Ja, sagt er nicht im Philipper 4,6, macht euch keine Sorgen, sondern wendet euch in jeder Lage an Gott und bringt eure Bitten vor ihn. Der Bibeltext aus dem Matthäus 6 sagt, schau, über all das machen sich Menschen Sorgen, die Gott nicht kennen. Ängstliche Zukunft schauen, das ist eigentlich ein Merkmal von Menschen, die Gott nicht kennen, sagt uns die Bibel. Auch die Gott nicht kennen, haben kennen, von dem sie wissen, dass er für sie sorgt. Und darum müssen sie sich ja Sorgen machen. Sie haben keine Adresse, wo sie ihre Lasten abgeben könnten. Und darum sagen sie, um mich kümmert sich niemand, ausser mir selber. Aber wir Christen, wir haben einen und wir haben eine Adresse, unseren Vater im Himmel. Und er sieht dir auch heute Abend alles, wo du dir darüber ernsthaft Gedanken und Sorgen machen sollst. Ernsthaft besorgt sein ist, denk über Gottes Plan nach. Über Gottes Plan, den er für dich hat. Über seine Pläne, die er für uns Menschen hat. Mach dir Gedanken darüber, was Gott dir für Gaben gegeben hat, für Geschenke, die du kannst einsetzen für sein Himmelreich. Nur um das macht dir ernsthaft Sorgen. Darüber kannst du nachdenken, Tag und Nacht. Soll die aufbauen und nicht anziehen. Es ist herausfordernd. Wir sind herausgefordert, wirklich jeden Tag. Das ist manchmal ein Kampf, im Alltag wirklich nach ihm Ausschau zu halten. Und Christsein heisst also nicht ab und zu mal in eine Predigt zu hückeln, um sein schlechtes Gewissen zu beruhigen oder anderen im Dorf zu zeigen, ich bin gut, ich bin ein guter Christ. Christsein heisst, im Vertrauen zu Gott vorwärts zu gehen. Tag für Tag, Stunde für Stunde und manchmal Minute für Minute. Und das ist manchmal schwerste Arbeit. Und wenn wir dann wieder fallen und doch wieder in den Sorgen in sind, so lässt uns Gott nicht im Stich. Und das weiss ich aus meiner eigenen Erfahrung. So lässt uns Acht haben, gerade in den nächsten Wochen vielleicht, wie wir mit unseren Sorgen umgehen und wem wir dienen möchten. Amen.